ARD.
SWR Kultur. Forum.
Nach der Stichwahl, wohin steuert Frankreich? Am Mikrofon ist Martin Durm. Soulagement, das Wort war gestern Abend in Frankreich immer wieder zu hören. Ein enormes Soulagement, übersetzt eine enorme Erleichterung. Darüber, dass die Rechtsnationalisten des Rassemblement National bei weitem nicht so stark wurden wie befürchtet, dass sie in der Nationalversammlung nicht die absolute Mehrheit bekommen und deshalb auch nicht den Premierminister stellen werden. Die sogenannte Republikanische Front, die hat gehalten, die extreme Rechte, die in den Umfragen vorne lag, hat es nur auf Platz 3 geschafft. Aber das heißt mitnichten, dass die politische Welt jetzt wieder in Ordnung wäre in Frankreich. Sie ist nach wie vor aus den Fugen. Das Linksbündnis auf Platz 1 will nun regieren. Das Mittellager um Präsident Macron auf Platz 2 will genau das verhindern. Im Grunde weiß am Tag nach der Parlamentswahl niemand so recht, wie es jetzt weitergeht und was kommt. Sicher ist nur, Frankreich stehen politisch labile Zeiten bevor. Das ist heute das große Thema in Paris, auch in Berlin. Also schauen wir genau hin in diesem SWR-Kulturforum und wir machen das mit Nils Minkma. Er ist Deutsch-Franzose und Frankreich-Kulturkorrespondent der Süddeutschen Zeitung mit Professor Dr. Frank Basner. Er ist Direktor des Deutsch-Französischen Zukunftswerkes in Berlin. Und direkt aus Paris ist uns Julia Borutta zugeschaltet. Sie ist unsere ARD-Korrespondentin für Frankreich. Frau Borutta, vor einer Woche waren Sie auch hier schon im Forum gewesen und das war gleich nach der ersten Runde, wo der Rassemblement National geführt hat. Viele haben damals die Prognose gewagt, er wird auch gewinnen, so ist es nicht gekommen. Wie haben Sie gestern den Abend erlebt?
Nun, ich war bei der Wahlparty in Anführungszeichen des Rassemblement National im Osten der Stadt in einem extra angemieteten Saal. Da gab es schon sehr lange Gesichter, muss man sagen. Die vielen Männer und Frauen, die da extra in Anzug und Abendgarderobe, Abendkleid aufgelaufen waren, wirkten doch sehr verloren. Viele Champagnergläser blieben leer und viele haben mir gesagt, wir sind enttäuscht, tief enttäuscht, aber nicht geschlagen und haben direkt den Blick nach vorn gerichtet und gesagt, wir machen weiter. Und das ist ja auch die Marschroute von Parteichef Jordan Bardella, der gestern ganz kurz dann da auftrat. 4 Minuten, nicht mehr, hat er da gesprochen und hat zwar warmen Applaus bekommen, aber sehr kurzen. Das war also ein kurzer Besuch und später hat noch Marine Le Pen sich auch geäußert, hat ja gesagt, dass die Flut des Rassemblement National nicht aufzuhalten sei. Das werden wir sicherlich auch noch besprechen, weil sie haben ja viele Sitze dazu gewonnen. Insofern wollten sie sich gestern dort nicht geschlagen geben und den Blick nach vorne richten, aber die Enttäuschung war groß.
Ich nehme mal an, im linken Lager, womöglich auch im Mittellager Macrons, da waren die Champagnergläser wohl eher voll, Frau Borutta.
Wenn es welche gegeben hat.
Ich denke schon, dass es die da gegeben hat, auch bei den Linken. Aber die Frage ist ja, ist die große Erleichterung jetzt immer noch spürbar oder macht sich jetzt schon so langsam etwas wie Ratlosigkeit breit, weil man ja nicht so recht weiß, was man mit diesem Ergebnis anfangen soll, oder?
Nun ja, auf der Linken ist man schon noch euphorisch. Ne? Also die linke Libération hat ja heute Morgen die linke Zeitung Libération getitelt, c'est ouf. Also das ist, also eine große Erleichterung mit diesem Foto der vielen tausend Menschen auf der Place de la République im Herzen von Paris. Das hält auch noch nach. Man ist wirklich wild entschlossen, auf der Linken jetzt regieren zu wollen. Wir erleben ja in diesen Stunden, dass sie sich zurückziehen und gemeinsam beraten, wen sie jetzt als Premier vorschlagen könnten. Und in der Mitte will man sich, ist mein Eindruck, nicht geschlagen geben. Da zieht man ja schon wieder rote Linien und macht Bedingungen auf. Innenminister Gérald Darmanin hat ja schon gesagt, auf keinen Fall, unter keinen Umständen werden wir auch nur irgendeine Zusammenarbeit mit der linksradikalen LFI innerhalb dieser Linksfront eingehen. Also da sehe ich auch keine Veränderung im Verhalten.
Herr Basner, diese Wahl ist ja mal wieder sowas wie ein gelungenes Beispiel dafür, dass auf Umfragen kein Verlass ist. Alle rechneten mit einem Wahlsieg des rechtsnationalen RN. Dabei ist der ja dann eben doch etwas abgeschmiert. Wie erklären Sie sich, dass man so daneben lag?
Die Meinungsforscher müssen in der Tat ihre Modelle überarbeiten, das ist richtig.
Schon wieder.
Ja, das ist ja auch okay. Gab es in Deutschland ja auch so Fälle, wo man das falsch vorhergesagt hat, einfach richtig falsch. Gut, trotzdem muss man eins in Erinnerung rufen, die Anzahl der für den Rassemblement National abgegebenen Stimmen war mit Abstand die höchste Anzahl von Stimmen. Also stimmenmäßig ist die Partei weiterhin vorne, 8,7 Millionen. Das ist eine Ansage. Was schwer zu kalkulieren war, war eben, dass, und da muss man wirklich den Hut ziehen, gerade vor den radikalen Linken, dass die trotz ihrer wirklichen Abneigung gegenüber Macrons Lager gesagt haben, okay, in diesem Fall beißen wir in diesen sauren Apfel, schlucken alle Kröten und sagen, dann wählt in Gottes Namen halt das, was nicht Rassemblement National ist. Da muss man wirklich den Hut ziehen, das haben sie gut gemacht. Damit war vielleicht nicht zu rechnen. Und wenn man genauer hinguckt, gibt es ganz viele Wahlkreise, wo das Ergebnis um wenige hundert Stimmen war. Ich habe mir das mal angeguckt bei den Bereichen, wo ich es persönlich auch besser kenne. Das war zum Teil verdammt knapp. Es war also eine hohe Wette, die er da eingegangen ist, der Präsident, und er hat sie zumindest teilweise gewonnen. Und das ist ein bisschen sicherlich auch Glück dabei gewesen, aber eine Entschlossenheit der anderen Kräfte zu sagen, nicht diesen Rassemblement National.
Die sogenannte republikanische Front aus Linken, aus Liberalen, Konservativen, die sich da zusammengetan haben, um die extreme Rechte abzublocken, das hat ja wieder mal funktioniert, wie schon so oft, 2002, 2017, dann 2022, jetzt also wieder. Was glauben Sie, Herr Basner, sind die Franzosen womöglich politisch verlässlicher, vielleicht auch reifer, als sie manchmal selbst glauben?
Ja, wir hatten viele Diskussionen auch mit Freunden, Bekannten in Frankreich und ich selbst war auch eher bei den Besorgten. Natürlich, klar, wenn man die Umfragen gelesen hat und viele Franzosen haben gesagt, lass mal machen, ich vertraue meinen Leuten da. Also es scheint ein bisschen auch so eine Art Selbstermächtigung gewesen zu sein der Wählerinnen und Wähler. Viele haben zum Beispiel auch von den Republikanern, das hat man auch schon zeigen können, also von den klassischen Konservativen, haben gar nicht auf die Empfehlungen ihrer Kandidaten gehört, sondern das sind zum Teil ältere Wählerschaft, so Ü60, und die wollen einfach das Rassemblement National nicht. Und die haben ganz massiv dann ihr Kreuzchen dann doch bei den anderen gemacht, egal ob das Linke waren oder Sozialisten oder Grüne oder eben Macrons Lager. Von daher ist vielleicht doch die Vernunft dann, Gott sei Dank, dann am Ende der Sieger geblieben.
Herr Minkmann, da Sie Halbfranzose sind, will ich Ihnen zumuten, dass Sie sich mal kurz in Marine Le Pen reindenken. Dreimal wollte sie schon Präsidentin werden. Jetzt vor der Parlamentswahl sah sie sich schon als sichere Siegerin. Es hat wieder nicht gereicht. Müsste sie nicht so langsam, eben weil sie nicht die wirkliche Mehrheit hinter sich kriegt, viele Stimmen, aber eben nicht die Mehrheit, die sie bräuchte, müsste sie angesichts dieser Brandmauer, die da immer wieder aufgebaut wird, nicht so langsam kapitulieren?
Ja, es würde naheliegen in der Tat. Frage ist, was sie sonst macht. Das ist ja eine Partei, eine Familie, die irgendeine Partei, also in Personalunion. Und ist die Frage wäre, was sie sonst im Leben machen. Die haben immer nur Politik gemacht und auch nie exekutive Politik, sondern immer nur Oppositionspolitik. Und dies ist eine ganze Truppe, auch der Bardella gehört ja mittlerweile zur Familie, die im Fernsehstudio leben. Also die haben sonst keine Existenz irgendwo vor Ort oder in der Gemeinde oder so. Jedenfalls keine nennenswerte. Und ich frage mich auch insgeheim, ehrlich gesagt, sie ist ja so praktisch, sie hat das ja geerbt. Also sie ist ja ein bisschen wie eine Vegetarierin, die so eine Pferdemetzgerei geerbt hat. Ja. Also sie selber ist vielleicht gar nicht so so fanatisch, wie es ihr Vater war. Aber sie führt natürlich diesen fanatischen Familienbetrieb fort und verkauft weiter das gleiche Zeug. Da darf man sich keine Illusionen hingeben. Deswegen frage ich mich, ob sie nicht auch manchmal ein bisschen erleichtert ist, wenn der Kelch an ihr vorübergeht. Weil es hätte ja auch sofort geknallt. Also die Leute setzen sich ja nicht hin und warten in Frankreich. Ach, wir gucken mal, wie der Front National das so hinbekommt 100 Tage lang, sondern es hätte ja sofort Demos gegeben und Widerstand. Und die Beamten haben schon gesagt, die machen nicht mit. Und also es wäre, das ganze Land wäre so unter Spannung gewesen, da wäre es so auf sie angekommen. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob die es noch will.
Stell die Frage mal einfach.
Da kurz anschalten? Ja, genau. Ich schätze das wirklich ganz anders ein. Also Marine Le Pen und der Rassemblement National sind in so vielen Regionen so tief verankert, wenn wir uns anschauen, wie treu das die ganze schöne Provence schon seit Jahren zum Rassemblement National steht, wie sehr Marine Le Pen in Ina Beaumont verwurzelt ist und wie zielstrebig und wirklich sehr strategisch sie diesen, wie sie sagen, Laden da umgebaut hat, dann muss man doch ganz klar ablesen, dass sie unbedingt an die Macht will, dass sie durchaus eben nicht vorhat, sich mit irgendetwas anderem zu beschäftigen, und sie geht auf die Menschen zu. Ich erlebe das ja auf Wahlkampfveranstaltungen, da rufen die Menschen Marine, Marine, und nur mit dem Vornamen. Sie ist wirklich wie eine Freundin für viele Menschen, also gerade auch für Frauen. Und da hat sich ja auch so viel getan in der Wählerschaft. Es wurde schon richtig gesagt, sie haben in der absoluten Stimmenzahl, wenn wir ein deutsches Wahlsystem hätten, sowieso schon die Mehrheit. Und ich sehe das wirklich überhaupt nicht so, dass das nur eine Spielerei wäre. Sie will unbedingt an die Macht, und sie war noch nie so nah dran. Das ist zwar eine Riesenenttäuschung da gestern gewesen, aber das ist im Grunde genommen nur ein weiterer Schritt. Sie haben ja wahnsinnig viele Stimmen dazu gewonnen.
Also ja, und trotzdem, wenn ich da gleich nochmal einschreiten darf, ist es ja so, dass diese scheinbar unaufhaltsame immer mehr, immer weiter, und dann 2027 Élysée, das hat er gestern doch einen gewissen Rücksetzer erfahren. Und trotzdem haben Sie recht, die will, das würde ich auch immer so sagen. Natürlich ist die Frage, ob der Name Le Pen nicht zu sehr markiert ist und immer wieder zu diesem Levé de Bouclier, also dass einfach das Verteidigungsreflex zu stark ist, um ihr zu erlauben, dann wirklich mal die Mehrheit zu kriegen. Das ist die große Frage. Aber diese Millionen Stimmen, die da sind, die sind ja schon lange da. Die sind ja nicht neu. Nicht? Sie sagen in der Provence oder auch im Norden, in Haut-de-France, aber auch im Osten, da gibt es ja auch Gebiete, da Moselle und Lothringen, auch im Elsass, wo die sehr, sehr stark sind. Die Frage ist, wer könnte diese Stimmen sonst auf sich vereinen? Und das ist völlig offen. Da sehen wir eigentlich keinen. Die Republikaner haben Schwierigkeiten im Moment, sich da zu entscheiden. Von daher, ja, ist Marine Le Pen erstmal noch im Spiel.
Ja, und ich denke, man darf nicht unterschätzen, wie viele Menschen es gibt, die wirklich sagen, wir müssen die doch jetzt einfach mal ausprobieren. Und das habe ich auch in meinen Reportagen jetzt zuletzt gemerkt, auch gerade Menschen mit Einwanderungsgeschichte, da sind viele dabei, die sagen, ja, die sollen auch nicht alle reinlassen, sondern nur die Ausländer, die auch wirklich arbeiten wollen und sich hier einbringen wollen. Und gleichzeitig gibt es auch Menschen, die niemals den Rassemblement National wählen würden, die mir aber trotzdem in den letzten Wochen sagen, könnt ihr nicht endlich mal aufhören, immer dieses Schreckgespenst aufzubauen? Ja, auch ihr Medien, könnt ihr damit mal aufhören? Können wir es nicht einfach einmal ausprobieren? Dann wären wir davon vielleicht geheilt. Weil es ist jetzt seit 20 Jahren mindestens immer dieses Dreuende, die kommen an die Macht, dann ist alles am Ende. Ja, Krawalle hat Frankreich auch in anderen Zusammenhängen. Aber wir müssen jetzt mal diese Blase platzen lassen. Das ist fast wie so eine Sehnsucht, selbst bei denjenigen, die den Rassemblement National nicht wählen.
Gut, aber ja, die Blase ist nicht geplatzt.
Hat es nicht gelangt, und es wird nie klappen. Ich glaube, sie werden nie an die Macht kommen. Genau, weil man hat ja gesehen, was das für Kandidaten sind. Es gibt natürlich so eine Benutzeroberfläche, die sind natürlich sehr stark auch medienberaten. Das sind auch sehr stark Medienfiguren. Marine Le Pen ist natürlich keine Freundin. Diese Menschen simulieren da etwas. Und man hat jetzt eben in den letzten Tagen gesehen, was es da für Kandidaten gibt. Und das hat die Leute natürlich erschrocken. Die sind überhaupt nicht bereit, eine exekutive Verantwortung zu übernehmen. Die hatten da die buntesten Kandidaten und die schrecklichsten Kandidaten. Das hat natürlich auch nochmal sehr stark dazu beigetragen, dass sie so stark enttäuscht haben. Und irgendwann, wenn man das Gefühl hat, naja, die bringt's nicht und die bringen es wieder nicht, da muss man auch gucken, wie lange hält diese Eintracht zwischen Bardella und Le Pen. Also diese nächsten 3 Jahre werden dann noch ganz wichtig.
Also es wird immer noch genug Stoff geben, über Marine Le Pen zu reden. Aber lassen Sie uns mal sie kurz beiseite. Ich will die Frage mal in die Runde stellen. Ist am Ende nicht doch Macrons Kalkül zumindest teilweise aufgegangen? Bei der Europawahl hat sein Lager gerade mal 14% bekommen. Da hat man eigentlich schon den Abgesang auf ihn riskiert, die Auflösung seiner Bewegung Renaissance. Jetzt hat er den Rassemblement National auf Platz 3 zurückgedrängt und sein Lager ist auf Platz 2, also wieder sowas wie eine stabile politische Kraft. So schlecht ist es für den totgesagten Präsidenten doch eigentlich gar nicht gelaufen.
Also ich glaube, von Stabilität sind wir hier wirklich sehr weit entfernt. Also wenn das Ziel von Macron, und das war es ja, das Erklärte war, für Clarification zu sorgen, für Klarheit, dann muss man doch sagen, das ist tüchtig in die Hose gegangen. Also wir haben eine Situation, die so kompliziert ist wie lange nicht oder noch nie. Und er hat sich selber so dermaßen geschwächt, weil sie viele, viele Sitze verloren haben, dass jetzt auch die Frage ist, wie er überhaupt noch mal vor die Welle kommt und Manövrierfähigkeit entwickelt, die eben eben ja wirklich die Marschroute vorgibt. Also ich finde, das ist ein absolutes Scheitern für Macron auf der ganzen Linie. Und es ist eben eher die Frage, ob jetzt der historische Moment in Frankreich eintritt, wo diese Assemblée lernt, Koalitionen zu schmieden, die ja nun gar nicht vorgesehen sind in der Fünften Republik. Das wird jetzt sehr spannend sein. Im Moment sehe ich bisher mehr rote Linien als die Bereitschaft zu Koalitionen.
Herr Basner, yes. Sehen Sie Macron auch auf der Verliererstraße?
Naja, wenn man Poker spielt und verliert nicht alles, ist auch schon was gewonnen. Also er hat ja wirklich alles auf diese Karte gesetzt. Und von daher hat er immerhin Achtungserfolg. Wir waren ja alle so ein bisschen von diesen Meinungsumfragen doch beeinflusst und dachten, na gut, jetzt kommt die Katastrophe mehr oder weniger kräftig. Die ist nicht eingetreten, von daher kann er sagen, es ist nicht alles schlecht, aber natürlich, Frau Mothrer hat völlig recht, stabil ist das nicht und es ist ja auch ein Paradox. Er ist ja angetreten 2017 mit dem Überraschungshandstreich, ich zertrümmere jetzt die klassische Mitte rechts und Mitte links und mache eine große Mitte, die heißt Macron. So, und jetzt wird er, wenn wir überhaupt eine Mehrheit, eine vernünftige Mehrheit in der Assemblée Nationale haben wollen, dann wird er genau die Sozialisten brauchen, die er reduziert hatte auf wenig. Und dann wird er die Républicains, also die klassischen Gaullisten, brauchen, die er auch ziemlich zurückgefahren hat. Also es ist wirklich ein bisschen paradox. Und dann ist die große Frage, da haben Sie recht, kann dieses Parlament Koalition? Es ist zumindest mal ein großer Moment fürs Parlament. Wenn die das schaffen, dann wäre es fast an der Zeit, die Verfassung zu ändern und das ganze Wahlsystem mal etwas zu ändern.
Herr Minkmar.
Ja, genau, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Thema. Ich sehe es auch wie Frau Borutta. Macron, der Präsident, hat ja in der Fünften Republik genau eine Aufgabe, nämlich Stabilität zu garantieren. Deswegen hatte de Gaulle das so angeboten, hat gesagt, die Parteien, die sind alle crazy und wir Franzosen geben uns auch gerne sehr kämpferisch politisch und wenig versöhnlich. Und da braucht es eben eine starke Figur, die da den Laden zusammenhält. Und genau das hat Macron dann eben nicht getan, sondern er hat das Land praktisch kurz vor den Abgrund. Also es ist wie wenn jemand, es gibt viele Bilder, sie steuern ein Auto voller Passagiere auf den Abgrund zu und alle springen raus und hinterher sagen sie, sehen Sie, ihr habt doch alle überlebt, ja. Also so, oder sie zünden das Haus an und sagen, oh, guck, da kam doch die Feuerwehr. Diese Umfragen, das muss man dialektisch sehen, diese Umfragen und diese Perspektive, dass der Rassemblement National, dass die Familie Le Pen Frankreich regiert, das wäre für so viele eine persönliche Schande gewesen und eine Niederlage, das wollte man unter allen Umständen verhindern. In Frankreich ist das, was man wählt, wenn man zuhört, das ist so das prägt so die Identität und zu sagen, für einen ehemaligen Gaullisten zu sagen, dann wähle ich eben das Linksbündnis und umgekehrt, das ist ein solcher Schritt, das werden die nur einmal im Leben machen. Dann haben sie es jetzt verhindert. Ich finde, das war ein politisches Wunder, was da passiert ist. Also diese Ausmaße macht man sich gar nicht, das kann man sich gar nicht genug ausmalen. Aber Macron ist eben der die Leute so unter Stress gesetzt hat. Und ich glaube, das werden sie eben so schnell nicht verzeihen.
Gewonnen hat, das ist ganz klar, das Linksbündnis, von dem jetzt immer wieder die Rede war eben, sind ziemlich diverser Haufen, oder? Aus Grünen, aus Kommunisten, Sozialisten und am stärksten ist da der linksradikale La France Insoumise, LFI. So richtig beruhigend ist das ja auch nicht, wenn es um Frankreichs Zukunft geht, oder? Frau Brutta?
Nun, also wir sehen ja in dem Linksbündnis, dass sich da auch das Machtverhältnis verschoben hat. Zwar ist die linksradikale La France Insoumise die stärkste Kraft innerhalb des Linksbündnisses, hat aber jetzt so proportional zu dem Vorgängerbündnis NUPES auf der linken Seite eben eigentlich an Macht verloren. Und insofern ist das jetzt sehr spannend zu beobachten, werden sich da eher die gemäßigten Stimmen durchsetzen mit Marine Tondelier zum Beispiel von den Grünen oder auch den Sozialisten. Es wäre ja eine verrückte Geschichte, wenn jetzt zum Beispiel der Sozialist und ehemalige Präsident François Hollande sogar nach vorne gestellt würde, um als Premierminister anzutreten. Das wäre ein Treppenwitz der Geschichte. Dann wäre er der Premierminister des Präsidenten, der ihm damals in den Rücken gefallen ist in seinem Kabinett. Dieses Linksbündnis ist für viele und gerade auch die Märkte ja durchaus nicht beruhigend gewesen. Ich finde jetzt eher beunruhigend, dass da eben auch die Stimmen sehr laut sind, die sagen, wir ziehen rote Linien auf und wir machen unser Programm 1:1, hieß es heute Morgen, und kein Jota weichen wir ab. Wie das gehen soll, ohne dass man, wie es hier immer heißt, die Assemblée brutalisiert und eben genauso selbstherrlich regiert, wie das auch zum Teil unter Elisabeth Borne, der ehemaligen Premierminister, mit dem Sonderartikel 49.3 ständig passiert ist. Dafür fällt mir noch die Fantasie.
Muss man ja auch mal die Punkte nennen des Linksbündnisses, vor allem eben vorgebracht vom LFI. also dem eher linksradikalen Block, Rente mit 60, Mindestlohn 1600 Euro. Viele Wirtschaftsexperten sagen, das führt Frankreich mit Sicherheit ins ökonomische Chaos. Werden da jetzt in diesem linken Lager eher die Gegensätze aufbrechen oder wird man sich auf Biegen und Brechen irgendwie zusammenschließen, um dann am Ende eben doch einen Ministerpräsidenten zu präsentieren?
Ja, es ist, wir sind ja völlig in Verhältnissen, die es so noch nie gegeben hat. Und alle müssen ja einerseits ihren Wählern und den Werten und dem Programm treu bleiben, andererseits auch auf der Höhe der Zeit bleiben. Und da wird schon mal nach Deutschland geguckt, das tun ja schon einige und sagen, Leute, was wir brauchen, Marine Tondelier gehört auch dazu von den Grünen, könnten wir nicht auch in Deutschland, in Frankreich sowas hinbekommen wie eine große Koalition? Das ist ein wahnsinniges Ding, weil in Frankreich schon mit der Nachbarpartei, die so ein bisschen ähnlich ist, eine Koalition zu machen, ist schon als Verrat und dann kann man schon unheimlich viel verlieren. Dann zu sagen, eine Koalition, sag mal, von den Macron-Leuten zu den Grünen mit den Sozialdemokraten, ich halte das für denkbar. Aber wird es jetzt schon passieren? Das weiß ich nicht. Dafür ist die Zeit wahnsinnig knapp. Ich glaube, die Erleichterung ist schon im Moment, dass man diese Vollkatastrophe abgewendet hat. Das ist schon mal viel wert. Aber wir wissen auch, there is no glory in prevention. Jetzt werden alle ganz genau angeguckt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Macron so ein bisschen versucht, sich über die Runden zu retten, in einem Jahr wieder auflöst. Aber all das ist weit weniger schlimm als eine Machtergreifung des Rassemblement National.
Ja, der Blick nach Deutschland ist ja vielleicht auch nicht so unbedingt anzuraten. Wenn man mal sieht, drei Parteien in einer Koalition, die hat es ja auch schwierig. Und die Franzosen können doch nicht mal Zweierkoalitionen. Und die müssten eine Viererkoalition machen. Da müssten die Sozialisten, die Grünen, das ganze Macron-Lager, was ja auch nochmal Teile hat mit Bayrou vorneweg. Und dann noch müssten dazu, wenn man die Stimmen haben will, auch noch die Republikaner. Also das ist ja wirklich, es wäre ein Meisterwerk, wenn das irgendjemand hinbekommt. Mal sehen, wie das mit dem Premierministerkandidaten aus der Linken wird. Ja? Also Mélenchon soll es ja offensichtlich nicht werden.
Ist der Führer der,
Radikalen. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz gefährlicher Volkstribun. Ja? Der will vorrevolutionäre Zustände ausrufen. Das ist nicht ohne und das ist ein Deutschlandhasser vor dem Herrn, das ist wirklich schon ein Phänomen. Ich hatte gestern so einen positiven Tagtraum in den Abend hinein, dass Mélenchon und Marine Le Pen beide in Rente gehen und auf Mallorca dann die Sachen diskutieren, weit weg, oder Lanzarote ist noch weiter weg. Ich glaube, er wird einfach aus dem Spiel genommen werden.
Er ist ja auch 63 Jahre alt, da müsste er ja schon drei Jahre in Rente sein.
Kurzum, er wird sicherlich von seinen eigenen Leuten auch gebremst werden müssen, denn sonst wird da gar nichts zustande kommen.
Ich meine, der große Vorteil in der Situation, Entschuldigung, Frau Brotter, noch ganz kurz zu Mélenchon, der ist, dass er eine enorme Hybris hat und Mélenchon hält sich für den Größten. Das heißt, er will Präsident werden, er will natürlich nicht Premierminister werden, das ist ja klar, noch dazu unter Macron, sondern er sieht sich als, glaube ich, als welthistorische Figur und wartet dann nochmal die drei Jahre und dann, ich glaube, wird manches anders aussehen. Man muss in dieser Lage
auch da hat er ja nun wirklich was mit Macron gemeint, wenn Sie das so beschreiben, ja, also da sind Sie sich sehr ähnlich. Ich glaube, man muss sich noch mal klar machen, in Deutschland ist doch der Kompromiss eigentlich ein Erfolg. Und in Frankreich ist der Kompromiss ein Scheitern. Der Kompromiss hat nichts Gutes, ja, wenn man da hier rangeht. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, wie heute Morgen alle sagen, wir wollen doch keine Coalition des Contraires. Also das heißt, eine Koalition wird hier immer als eine Koalition der Gegensätze aufgefasst. Und das ist etwas, was man ablehnt. Das heißt, es gibt wirklich ein Problem mit der Grundhaltung zum Thema Kompromiss und Koalition. Und das ist das größte Hindernis auf dem Weg jetzt zu einer neuen, historisch neuen Zusammenarbeit.
Wie ist das eigentlich? Die Linke bildet jetzt den stärksten Block in der Nationalversammlung, muss demnach auch Macron dem Druck des Linksbündnisses nachgeben und einen linken Ministerpräsidenten bestellen? Muss er das?
Er muss also eigentlich gar nichts, ne? Entschuldigung.
Ja. Ja, nee, gerne, machen Sie ruhig.
Er muss eigentlich gar nichts. Das ist die Tradition, dass er da den Auftrag erteilt. Der Größten allerdings wird das natürlich nicht machen, wenn die anderen Blöcke dann gleich sagen, dann wählen wir diese Person auch sofort wieder ab. Ich vermute mal, dass man jetzt versucht, jemanden aus der Zivilgesellschaft zu nehmen, vielleicht den früheren Gewerkschaftsboss Laurent Berger, der sehr anerkannt ist, und dass man versucht, mit so ein paar Experten von außen und möglichst weit aufgestelltes Regierungsbündnis zu bilden, so ein Angebot. Und dann muss Macron mal schauen, ob das überhaupt mehr als eine Woche Bestand haben kann in der Nationalversammlung. Aber eigentlich muss er nichts.
Verschiebt sich denn jetzt die Macht in Frankreich weg, eher weg vom Präsidenten hin zum Parlament?
Also sein Premierminister hofft ja schon, dass das jetzt wirklich die Stunde des Parlaments ist und dass sich da was tut. Ja, sie verschiebt sich. Also wir hören immer, dass der Präsident so allmächtig sei in Frankreich, aber das erklären ja hier auch Verfassungsrechtler. Der Präsident ist sehr mächtig, wenn er eine absolute Mehrheit hat im Parlament, dann ist er sozusagen der Roi, der König. Wenn er keine absolute Mehrheit und nur eine so kleine relative Mehrheit hat, wie das jetzt der Fall ist, dann ist er, so sagen Verfassungsrechtler hier, eine Petite Queen, eine kleine englische Königin, die eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat. Und insofern ist er jetzt wirklich in einer schwierigen Situation, denke ich. Zumal Macron ja auch in den eigenen Reihen bei seinen Mitstreitern massiv an Autorität eingebüßt hat. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich gestern sein Premierminister Gabriel Attal vor die Presse gestellt hat und nochmal ganz klar gesagt hat, das war hier übrigens alles nicht meine Idee. Das war eine ganz klare, Begründung dessen, dass er sich wirklich zwischen sich und den Präsidenten auch einen Abstand bringen will. Da sind jetzt andere, die merken, wir haben auch was drauf, wir sind vielleicht nicht so brillant wie Macron, aber dafür vielleicht ein bisschen realistischer und haben da auch mehr Potenzial zu moderieren. Und da gibt es also viele Absatzbewegungen, auch aus diesem Block Horizon heraus, sozusagen die Rechtsliberalen unter Edouard Philippe. Und all die haben jetzt eben keine Lust mehr, diesem jupiterhaften Präsident, wie er sich einmal selber genannt hat, blind zu folgen.
Herr Basner, was glauben Sie? Was glauben Sie, markiert diese Wahl jetzt so etwas wie das Ende der Alleinherrschaft Macrons?
Also Alleinherrschaft so ganz war es ja nicht, aber es war natürlich eine extrem gaullistische Interpretation der Architektur der Macht, die in der Fünften Republik halt so ausgerichtet ist, nicht? Und so am Anfang hatte er ja eine enorme Mehrheit. Ja, es bröckelt. Man kann nur wünschen, glaube ich, dass das Parlament selber sich ermächtigt. Wir werden sehen, am 18. Juli gibt es die erste konstituierende Sitzung. Da wird die Präsidentschaft der Assemblée Nationale besetzt. Das ist spannend. Da wird man mal sehen, ob es gelingt, da so Konsensfiguren überhaupt aufzubauen. Und wenn Macron jetzt zu sehr versucht, in der Mitte sich durchzusetzen, dann wird es etwas geben, was so selten der Fall war, aber jetzt ganz klar absehbar ist. Dann werden das linke Lager, was gegen ihn ist, und das rechte sowieso, werden dann einfach eine so deutliche Mehrheit in der Assemblée haben, dass sie jede Regierung zu Fall bringen können. Mit so einer Motion de Censure, mit so einem Misstrauensvotum. Und da wird es schwierig, den Haushalt durchzubringen. Da wird alles sehr, sehr schwierig. Von daher ist, was Herr Minkmar vorgeschlagen hat, und das wird ja auch diskutiert, dass dann vielleicht doch auch mal externe Figuren gesetzt werden, die einfach Respekt in der Bevölkerung haben.
Das wäre dann die sogenannte Technokratenregierung?
Ja, das wäre zumindest teilweise eine, wo ein paar Figuren, der Berger ist sehr anerkannt, CFDT-Chef gewesen, lange Zeit sehr umgänglich, auch pro-europäisch und trotzdem ganz klar eine Konsensfigur. Das wäre vielleicht eine Chance, aber zunächst, das haben wir alle gesehen, geht es erstmal abstecken von Claims. Das ist das, was gerade stattfindet.
Naja, aber klar ist ja, ein neuer Regierungschef, und sei es ein Technokrat oder Gewerkschafter, der wird ja erstmal alles tun, um sich von Macron zu distanzieren. Wie regierbar wird dann Frankreich überhaupt noch sein?
Kommt jetzt sehr stark wirklich auf das Verhalten an. Das war in Kohabitationsregierungen auch so. Es geht, aber tatsächlich, wie höflich ist man miteinander? Wie geht man miteinander um? Die letzte Assemblée Nationale hatte kein sehr gutes Image bei den Leuten, weil gerade die LFI, also die extreme Linke, da immer so Rabatz gemacht haben, sehr laut waren, sich irgendwie angezogen haben und so. Das hat überhaupt nicht gut, kam überhaupt nicht gut an. Auf der anderen Seite könnte jetzt so eine relativ respektvoll auftretende Nationalversammlung und so ein Mensch aus der Zivilgesellschaft, der auch respektvoll dem Präsidenten gegenübertritt, das könnte eigentlich ganz gut rüberkommen. Andererseits liegt auch wieder eine Chance für Macron darin, wenn die es nicht schaffen, wenn sie sich zerlegen und streiten und sowas, dann kommt er natürlich wieder und sagt ja hier, ich bin der Erbe des General de Gaulle, ich stehe hier für Ordnung und Dekorum und so weiter. Also das ist so die letzte politische Karte, die Macron noch spielen kann. Kommt sehr stark jetzt darauf an, was gerade diese gemäßigte Linke macht, wie sie sich verhält, wie sie mit ihm umgehen. Das werden jetzt spannende Tage in Paris.
Also ich denke, man darf überhaupt nicht unterschätzen, in welch formidabler eigentlich doch Position jetzt der Rassemblement National ist. Denn sie haben ihr Ziel absolut verfehlt, die absolute Mehrheit, klar. große Niederlage. Aber sie haben so viele Sitze dazu gewonnen und sie sind die einzigen, die sich jetzt ein Stück weit zurücklehnen können und das Schauspiel mit ansehen können. Und sie werden ihre Linie weiterverfolgen, wie auch schon zuletzt, als raisonnable, am Ende ja auch disziplinierte Fraktion aufzutreten, die bei dem ganzen Knatsch, bei dem Hauen und Stechen, bei dem Gebrülle nicht mitmacht, obwohl da viele bei sind, die sehr brüllen und auch unter die Gürtellinie zielen können. Aber das wird, meine ich, die Taktik sein. Das ist auch gestern schon gesagt worden. Wir machen hier weiter, indem wir zeigen, dass wir das kohärenteste Programm haben, dass wir die kohärenteste Gruppe sind. Alle anderen müssen sich irgendwie bewegen, müssen faule Kompromisse machen, wie es hier immer heißt. Das muss der Rassemblement National nicht. Und das wird ganz klar auf ihn einzahlen. Hier wurde sich jetzt in der Runde schon sehr gefreut, dass der Rassemblement National es nicht geschafft hat aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die genau darauf gehofft hatten. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, glaube ich, wird es ein Parlament sein, in dem sich der Rassemblement National ganz klar weiter wird profilieren können.
Also das politische Tohuwabohu geht womöglich weiter. Nun hat ja Präsident Macron gegen massive Widerstände in den vergangenen Jahren den Arbeitsmarkt, das Rentensystem reformiert. Er wollte sich jetzt auch ans überteuerte Sozialsystem machen. Kann er all diese Reformpläne ad acta legen angesichts der jetzigen politischen Situation, die ihn ja auch lähmt?
Ja, kann er. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Niemand wird ihm da entgegenkommen wollen. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass jetzt auch niemand so richtig unter ihm als Premierminister reüssieren möchte. Jedenfalls nicht immer im Konsens mit ihm, sondern man muss sich jetzt auch immer von ihm absetzen. Sogar seine eigenen Leute möchten das. Also im Augenblick, wie gesagt, es ist immer so ein Hin und Her in der Geschichte. Es kann sein, dass er später nochmal die Gelegenheit hat. Eigentlich hat so eine Kohabitation immer den Präsidenten eher genutzt, wenn es sie gab. Aber in der jetzigen Lage, weil er selber schuld dran war. Naja, ich finde, es sieht für ihn erstmal nicht so gut aus. Diese Einschätzung vom Front National teile ich nicht so richtig. Ich glaube, man hat die doch ganz gut demaskiert. Das Gute ist allerdings, dass Macron hat ja immer diesen einen Trick zu sagen, entweder ich oder die Le Pens. Ja, das hat ihn ja seine ganze Karriere lang war das die Überlegung. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt sich die Lager wieder etwas formieren, dass da wieder ein bisschen Spiel kommt und dass man wieder die Wahl hat, weil man möchte halt mit seinem Stimmzettel auch was machen. Das ist auch gerade in Frankreich sehr wichtig, dass man so ein Ralle-Bolle hat. Jetzt reicht's mir, jetzt wähle ich die anderen. Und das macht man natürlich nicht so gern, wenn das dann die extreme Rechte ist, die dann Europa beenden will und also und auf Putin-Ticket steht und so weiter. Das heißt, wenn man dann jetzt hat, okay, diese Linken oder die Grünen, da entsteht vielleicht irgendwas, die könnten vielleicht einen Präsidenten aufstellen oder um Edouard Philippe so eine Bewegung, dass man da wieder ein bisschen im demokratischen Spektrum Alternativen hat. Ich glaube, das wäre eine sehr wünschenswerte Entwicklung.
Ja, weil Macron ja mit seiner Strategie, entweder ich oder der Rassemblement National, die Demokratie fast ein Stück weit kaputt gemacht hat in Frankreich. Also es war ja für die Leute, die haben sich ja permanent mit der Pistole auf der Brust gefühlt. Und das ist, finde ich, so, ne? Ja, und das ist, das darf man gar nicht hoch genug einschätzen, was Macron da wirklich auch der Demokratie angetan hat. Das ist nicht gut und das hat auch auf lange Zeit hinaus bei den Leuten was gemacht. Also da wieder von wegzukommen, das wäre wirklich wünschenswert, damit man auch mal wieder sieht, Demokratie lebt von vielen verschiedenen Nuancen und Facetten und es ist nicht immer nur alles schwarz-weiß. Also da hat Macron der französischen Demokratie wirklich einen Bärendienst erwiesen mit diesen Jahren.
Herr Basner, es heißt ja auch immer wieder, die eigentliche Domäne des französischen Präsidenten, das ist die Außen- und die Verteidigungspolitik. Aber im Ausland wird man sich natürlich jetzt schon fragen, was der Präsident in Paris außenpolitisch überhaupt noch bewirken kann, wenn er innenpolitisch schon nicht mehr viel tun kann.
Ja, das Risiko besteht. Ich meine, was die Reformen angeht in Frankreich, da hat er einige geschafft. Neue wird er wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Aber es ist ja schon ein Gewinn, wenn die bereits beschlossenen nicht rückgängig gemacht werden. Das vielleicht nochmal zu diesen Reformen. Mhm. Was Europa angeht, ist sicherlich so, dass diese Zugkraft, die Macron ja versucht hat, auf die Straße zu bringen in Europa, als der unbestrittene eigentlich Treiber der europäischen Integration, das wird er nicht mehr spielen können. Das ist richtig. Es müsste jetzt im Grunde von Deutschland eine Reaktion kommen, um zu sagen, okay, der ist jetzt vielleicht ein bisschen innenpolitisch beschäftigt oder die nächste Zeit zumindest sehr stark gebunden auch an seinen Entscheidungsfindungen und kann nicht mehr einfach so drauf los galoppieren, wie er das anfangs gemacht hat. Das ist sicher richtig. Andererseits bleibt natürlich der Präsident in dieser etwas, wie soll man sagen, mit Grauzonen versehenen französischen Verfassung, bleibt schon der Vertreter des Staats. Und er ist immer eben auch ein bisschen Regierungschef. Das ist nie klar geregelt worden. Das gibt es Domaine Réservé, eben wie Sie sagten, Außen- und Verteidigungspolitik. Das wird er auch behalten. Aber ob er dann tatsächlich noch so Positionen vertreten kann, die ja dann auch durch nationale Gesetze hinterlegt werden müssten, das ist halt die große Frage.
Aber was wird zum Beispiel aus seiner Ukraine-Politik? Er hat erklärt, dass man französische Ausbilder in die Ukraine entsenden könnte, auch Kampfflugzeuge, auch weitreichende Marschflugkörper, die sind ja schon vor Ort. Er ist ja sowas wie ein Treiber. Kann er sich das leisten, wenn er jetzt zum Beispiel einen linken Ministerpräsidenten vor die Nase gesetzt bekommt, der da nicht mitmachen möchte?
Das wird sich vermutlich übers Budget regeln. Ne?
Ja, die Linke ist ja da überhaupt nicht einig. Es gibt ja diese Mélenchon-Truppe, die sind eigentlich eher auf Putin-Kurs gewesen, immer traditionell. Gibt aber viele andere. Raphael Glücksmann, der Chef oder einer der Chefs der Sozialdemokraten, ist sehr stark für die Ukraine und für den Freiheitskampf dort engagiert. Das heißt, dort wird er keine Probleme haben, Unterstützung zu finden. Aber Macron hätte sich das, um es mal jetzt mal ganz deutlich zu sagen, und uns hätte sich das eben vorher überlegen müssen. Das sehe ich genauso wie Frau Borutta. Ja, er hatte da sogar eine sehr starke Fraktion und auch eine potenzielle Mehrheit im Parlament. Hätte man sich mal gekümmert, bei Zeiten eine Koalition zu bilden, dann wäre da auch noch einiges mehr möglich gewesen, aber er hätte vor der Auflösung stand er viel besser da als heute, das muss man sagen. All seine Ziele stehen unter diesem Vorbehalt.
Und man muss vielleicht außenpolitisch ja sich auch nochmal eins vergegenwärtigen, er ist zwar ein unheimlicher europäischer Visionär gewesen, aber die Betonung liegt vielleicht in den letzten Monaten sogar eher auf unheimlich als auf Visionär, weil was er da gemacht hat mit diesem Bodentruppenvorstoß, am Ende sollten es dann nur Ausbilder sein, aber es hieß immer Bodentruppen, damit hat er ja zumal gerade in Deutschland seinen Partner vor den Kopf gestoßen und da vertreten quasi alle anderen im Parlament, außer seiner Fraktion und die vielleicht auch nicht ganz, eher eine andere Haltung und das ist eher eine Scholz'sche Haltung. Also da würde sich sogar der Rassemblement National eher auf der Linie von Scholz bewegen und sagen, bloß keine Bodentruppen, bloß keine Ausbilder konkret in der Ukraine. Also für Verlässlichkeit stand ja in den Augen vieler Macron zuletzt in der EU nicht mehr, weil er immer wieder so vorgeprescht ist und sich eben nicht abgesprochen hat. Das muss man, glaube ich, da ganz klar sehen.
Bleibt Frankreich ein verlässlicher Partner in der NATO? Immerhin ist es viertgrößter Beitragszahler im westlichen Bündnis.
Naja, die nächsten Tage ist NATO-Jubiläum, 75 Jahre, da wird viel gesagt werden. Es ist ein bisschen in der Tat die Frage, wie die USA auch auf die NATO schauen werden in Zukunft. Das haben wir jetzt nun alles gesehen, was da vor uns liegt. Von daher denke ich, ist es mal eine gute Nachricht zu wissen, dass Großbritannien eine neue Regierung hat. Die dürfen wir auch nicht vergessen bei der NATO. Vielleicht lässt sich damit auch wieder ein bisschen eine Linie reinbringen, auch wenn die Briten nicht Mitglied in der EU sind. Ja, man muss vielleicht Macron daran hindern, allzu sehr, wie soll man sagen, gegen den Stachel zu löcken. Das ist so ein bisschen etwas, was er gerne macht, aber die Provokation wäre im Moment, glaube ich, keine gute Sache.
Ich frage mich eben nur, kann er angesichts eines drohenden politischen Stillstands in Frankreich, kann er da noch sowas sein wie treibende Kraft in der EU und auch eine treibende Rolle in der Ukraine-Politik spielen? Kann er das noch?
Gut, also eine Sache, die ich ja an ihm auch tatsächlich schätze, wird er weiterhin können, nämlich Reden halten. Und das ist ja ehrlich gesagt, damit sind wir ja auch zum Beispiel in Deutschland nicht so gesegnet mit Menschen, die das können. Und ich bin da immer für den komplementären Ansatz, finde gut, wenn die Franzosen was können, was die Deutschen nicht können und vice versa. Insofern, das wird bleiben, das finde ich auch wichtig. Aber nachher die Mehrheiten, das Budget und so, das hat er sich selber aus der Hand gegeben. Und wie gesagt, das Schlimmste haben die Menschen in Frankreich noch verhindert. Er hatte auch dieses Vorpreschen, glaube ich, war auch immer ein bisschen in pädagogischer Absicht, um dieses Land auch ein bisschen zu beschäftigen, unter Stress zu setzen und so weiter. Jetzt hat das mit der Auflösung des Parlaments eindeutig übertrieben. ist meine Meinung. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich die anderen schlagen. Aber im Moment ist er erstmal im Hintergrund.
Herr Basner, bitte.
Nur mal kurz in Erinnerung rufen, wie das so aufgeteilt ist. Es heißt ja immer, der Präsident habe eben die Hoheit bei Außen- und Verteidigung. Aber wenn es eben um die Verteidigung des Landes geht, dann ist eben das wiederum eine Domäne des Premierministers. Und wenn man dann sagt, was ja auch die Argumentation von Scholz ist, wenn wir Bodentruppen in die Ukraine gefährden wir Frankreich, weil wir vielleicht angegriffen werden, dann sind wir sofort auf einem Terrain, wo die Kompetenzen wieder gar nicht so klar aufgeteilt sind.
Herr Basner, da spreche ich Sie jetzt direkt Sie an als Direktor des deutsch-französischen Zukunftswerkes. Diese deutsch-französische Achse, von der immer wieder die Rede ist, ist mit den Jahren ja ohnehin ziemlich verbogen worden. Wie wird sich das jetzt auswirken, diese Wahl? Wie wird sich das auswirken auf die deutsch-französische Freundschaft, die deutsch-französische Nachbarschaft, auch hier in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in den Grenzregionen?
Ich glaube, man muss da wirklich differenzieren. Es heißt immer so deutsch-französische Freundschaft. Also Staaten haben keine Freunde, sie haben Interessen, aber die Menschen haben natürlich Freunde. Und ich glaube, die gesellschaftliche Ebene, die ist Gott sei Dank sehr stabil zwischen der deutschen und französischen Bevölkerung. Klar, da ist ein bisschen Desinteresse, es wird nicht genug gewusst über das andere Land, aber es gibt einfach ein stabiles Netzwerk. Das können Sie durchdeklinieren, Schulen, Universitäten, Städtepartnerschaften und so weiter und so fort. Das ist bei uns im Zukunftswerk auch einfach eine Realität, dass die Kommunen sehr gut zusammenarbeiten. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist die Regierungszusammenarbeit und da fehlt uns ein bisschen das Narrativ. Das ist aber auch nicht neu, das hieß immer die Versöhnung, die Versöhnung. Okay, und sobald eine Rede gehalten wird, geht es immer um die Versöhnung. Aber das reicht natürlich heute nicht, weil wenn ich an meine Kinder denke, für die ist das halt so. Natürlich sind das keine Feinde, ja. Und dann kam immer als zweites Narrativ die gemeinsame Gestaltung der Europäischen Union. Da sind wir im Moment etwas in der Bringschuld. Von daher ist richtig, da müsste man nochmal richtig dran arbeiten, um zu schauen, dass die Kooperation, die gemeinsame Fähigkeit, Dinge voranzubringen, dass die an ein paar vielleicht symbolischen, wichtigen Projekten nochmal sichtbar wird, dass die Menschen sagen, ja, das macht schon Sinn. Wir sind zwar 27, Deutschland, Frankreich ist nicht groß genug alleine, aber als vorschlagende Kapazität sollten Sie wirklich versuchen, etwas auf den Tisch zu legen.
Frau Beruta, ein angeschlagener französischer Präsident, der voll ins Risiko ging und gerade noch mal davon kam, worauf muss sich Deutschland da jetzt einstellen?
Ja, ich denke, das ist gerade schon ganz gut angesprochen worden, darauf, dass Frankreich jetzt vielleicht eine Weile mal nicht vorangeht, vielleicht atmen da auch ein paar in Berlin auf und sagen sich, wir müssen nicht wieder auf die nächste große literarische Rede reagieren oder auf den nächsten hektisch hervorgebrachten Vorschlag, sondern können mal das, was wir ja gerne tun, im Hintergrund die kleinen Rädchen drehen. Aber es wäre natürlich nicht gut, wenn dieser Unsicherheitszustand und Stillstand lange andauern würde. Ich fürchte, darauf müssen wir uns allerdings einstellen. Es gibt die lokale Zusammenarbeit, die gut funktioniert. Es gibt auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die sehr gut funktioniert. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele tausend Franzosen in Deutschland angestellt sind und wie viele Deutsche in Frankreich hier arbeiten, wie eng die Verknüpfung und die Kooperation von vielen, vielen Unternehmen ist. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige, sichere Basis, auch für dieses deutsch-französische Verhältnis. Das wird erstmal weiterlaufen und ist nicht berührt. Und so muss man jetzt vielleicht einfach erstmal ein Stück weit Geduld haben mit dem französischen Partner und vielleicht am Ende sogar beraten, wenn es um Koalitionen geht.
Ja, und wir haben auch wirklich Grund zur Dankbarkeit, ne? Weil ich meine, das ist so ein Aspekt, der mich natürlich besonders beschäftigt, diese deutsch-französische Achse. Und die Französinnen und Franzosen haben eben gestern gesagt, wir wollen das weitermachen. Ja, der Sieg des Rassemblement National wäre ein echter Mittelfinger gewesen nach Deutschland. Die sind antideutsch, da beißt keine Maus den Faden ab. Und dass sie so viel unternommen haben und sich politisch so arrangiert haben, dass das verhindert wurde, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man weiter in Europa sein will, weiter auch mit Deutschland was machen will. Und da können wir uns auch erstmal nur bedanken. Ja, ich weiß, das ist vielen so schwer gefallen. Und es war, ich habe bis gestern auf dem Spaziergang meiner Frau gesagt, der Bardella wird Premierminister. Ich weiß gar nicht, wie das noch anders werden soll. Ja, die Umfragen gingen auch in alle Richtungen und so. Aber dass es wirklich anders gekommen ist, das kann man heute auf jeden Fall echt nochmal würdigen.
Die Franzosen haben der extremen Rechten den Zugang zur Macht gestern verwehrt. Könnte das womöglich auch ein Beispiel sein für Deutschland, dem ja in diesem Jahr drei Landtagswahlen im Osten bevorstehen, wo dann die AfD als stärkste Partei gesetzt ist und zumindest in Thüringen, wo möglichen Ministerpräsidenten stellen könnte. Lässt sich das
also
vergleichen?
Ich glaube, dass das am Ende vielleicht sogar schwieriger ist, denn wir dürfen nicht vergessen, diesen Barrage, also dieses Stoppschild, das da aufgestellt worden ist, das hat deshalb funktioniert, weil es dieses Mehrheitswahlrecht gibt, das es erlaubt, in so einer Stichwahl Absprachen zu treffen, die völlig unwahrscheinlich noch bis zum Vortag wirkten, um jemanden zu verhindern. Also rein von den Zählstimmen her wäre der Rassemblement National stärkste Kraft. Und insofern ist das hier ganz anders.
Im SWR Kulturforum nach der Stichwahl, wohin steuert Frankreich? Herzlichen Dank an Julia Borutta, sie ist unsere ARD-Korrespondentin in Paris, an Nils Minkmar, Frankreich-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und an Professor Frank Basner, den Direktor des deutsch-französischen Zukunftswerkes. Am Mikrofon war Martin Durm.